Guten Morgen. Positive Veränderungen durch schwierige Zeiten. Geht sowas? Ist es möglich, dass wirklich etwas, was mir extrem viel Mühe macht, Sorge macht, mir Leid zufügt, letztendlich zu was Gutem führt? Das ist so unsere Frage heute. Ich habe ein Buch gelesen von Tim Keller, das heißt Gott im Leid begegnen. Und in einem Kapitel befasst er sich damit. Und davon habe ich mich inspirieren lassen für meine Predigt heute Morgen. Wenn wir das Thema Leid sehen, die große Warum-Frage wurde hier schon angesprochen, kann ich heute Morgen nicht beantworten. Und es gibt so viele Aspekte. Aber eins ist klar, die Bibel gibt uns verschiedene Anregungen, verschiedene Hilfen, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Das sind etliche, zwei will ich aufzählen. Einmal das Klagen. Wirklich das, was mich bedrückt, mal so richtig auszusprechen, rauszulassen. Aber nicht nur irgendwie, sondern nach dem Beispiel der Psalmen und nach dem Buch Hiob, es wirklich auch an Gott zu richten. Er kann das verkraften, wenn wir mal so richtig loslegen. Und der Hiob, der war nicht zimperlich, wenn er das mal liest, was er alles Gott an den Kopf geworfen hat. Das ist eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit und einer von mehreren wollen wir heute betrachten, nämlich das Vertrauen. Wir wollen uns eine Geschichte ansehen aus 1. Mose, 37, Vers 50, keine Verse, sondern Kapitel. Und da geht es um einen Mann, den können wir hier jetzt mal sehen. Ein sehr begabter Mann. Ein Mann mit festem Charakter. Ein Mann, der was bewegt, der was erreicht. Aber die Voraussetzungen etliche Jahre vorher, die waren denkbar schlecht. Als Sklave verschleppt in ein anderes Land. Eine völlig graue, dunkle, ungewisse Zukunft. Dieser Mann heißt Josef. Und unser erster Punkt ist ein Familiendrama. Fangen wir ganz vorne an. Josef war der 11. Sohn von Jakob. Von insgesamt 12 Söhnen. Und er war der Lieblingssohn des Vaters. So richtig Papas Liebling. Und die anderen, gerade die Älteren, waren natürlich neidisch. Der Vater hat's nicht geschnallt, der Josef hat's nicht geschnallt, Vater noch einen draufgesetzt, einen wahnsinns tollen Mantel, Umhang, wie man sie damals hätte, schön bunt, wertvoll, kostbar. Hat er ihm geschenkt. Ergebnis, die Brüder waren noch neidischer. Josef hatte Träume. In diesen Träumen kam vor, dass die Brüder vor ihm niederknien. Er hatte nichts Besseres zu tun, als am nächsten Morgen ihnen das Brühwarm zu erzählen. Quasi, ihr werdet mal hier vor mir knien. Stark, pädagogisch, voll gelungen. Der Neid wurde zu Hass. Und sie haben gesagt, den schaffen wir weg. Wenn das mal passt, schaffen wir ihn weg. Und es passte. Sie waren weiter draußen, die Viehherden hüten. Der Vater schickte Josef zu ihnen hin, zu den Brüdern, und sagt, bring dir mal Proviant und so weiter und so fort. Aber sie waren noch viel weiter draußen, nämlich so in einer wirklich abgelegenen Gegend, wo es auch wilde Tiere gab. Und wie fast durch ein Wunder hat Josef sie überhaupt gefunden. Sie sehen ihn schon vom Weiten in seinem schönen bunten Mantel und sagen, jetzt ist unsere Stunde. Und nur der Älteste, der Ruben, konnte sie davon abbringen, dass sie ihn direkt umgebracht haben. Dann haben sie, als der Ruben wieder weg war, ihn verkauft als Sklave nach Ägypten. Dort ist er im Haus von Potiphar gelandet, einem hohen Beamten des Pharao. Da ging es langsam wieder aufwärts, denn der Pharao hat erkannt, der Mann sieht nicht nur gut aus, sondern der hat's auch drauf. Und er hat ihn nach einer gewissen Zeit sozusagen zum Geschäftsführer eingesetzt. Und dieser Potiphar konzentrierte sich aufs Essen und Trinken. Auch eine Variante. Aber auch das hielt nicht lange, weil die Frau von dem Chef wollte ihm sozusagen an die Wäsche. Josef wollte das nicht, aber sie hat ihn immer mehr bedrängt und letztendlich ist er im Gefängnis gelandet, weil sie ihn verleumdet hat. Fremdes Land, Sklave, Gefängnis, schlechte Aussichten. Schlechte Aussichten. Dann gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer, der Mundschenk des Pharao kam auch ins Gefängnis. Und dem hat er einen Traum gedeutet, was prompt eingetreten ist. Der kam zurück zum Pharao, aber er hat vergessen, was er Josef versprochen hat, nämlich ein gutes Wort für ihn einzulegen. Also Josef in einem fremden Land, hoch vom hohen Ross runtergestoßen, vom Lieblingssohn, aussichtslose Zukunft. Großes Leid für sein Herz, aber auch großes Leid für seine Brüder. Denn sie hatten natürlich Gewissensbisse, den eigenen Bruder verkauft. Und sie mussten immer ansehen, wie der Vater litt, jeden Tag, dass dieser Josef nicht mehr da war. Und sie mussten mit einer Lebenslüge leben. Sie hatten nämlich gesagt, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Und Jakob litt auch tiefe Trauer über den Verlust von seinem Sohn, den er für tot gehalten hat. Und die überzogene Sorge dann zu dem Jüngsten, zu dem Benjamin, das quälte ihn auch. Und seine ganze Lebensfreude war verloren. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Herausforderung für Josef in unserem Fall, Gott trotzdem vertrauen. Das war die Voraussetzung. Wie ging denn Josef mit dem Leid um? Wir hören nicht viel, aber wir wissen nur, dass er die Brüder laut um Erbarmen geschrien, gebettelt hat. Das haben sie später berichtet. Er hat die Brüder angeschrien, aber er hat bestimmt auch Gott zu Gott gerufen und gesagt, hilf mir hier raus, er kannte den Gott seiner Väter. Und bestimmt hat er gehofft, und bestimmt war er deprimiert, bestimmt war er verzweifelt. Aber er hat in alledem doch Gott vertraut. Das wird deutlich an seiner Geschichte. Obwohl dieser Gott verborgen war und scheinbar all seine Gebete nicht hörte, hat er ihm vertraut. Und deshalb verlor er nicht den Mut. Oder er gewann ihn immer wieder. Deshalb konnte er seine Gaben einsetzen. Deshalb konnte er auch der Frau seines Chefs widerstehen. Deswegen konnte er selbst im Gefängnis seine Gaben einsetzen. Und auch da wurde er quasi zum Geschäftsführer des Gefängnisses. Der Chef dort hat sich auch eine ruhige Kugel hat er da geschoben, weil Josef sich um alles gekümmert hat. Er hat Rückschläge erlitten, aber er vertraute Gott. Zwischendrin immer bestimmt mal wieder verzweifelt, aber er hat weiter Gott vertraut. Und dadurch, dass er immer wieder Gott vertraute, wurde sein Charakter entwickelt. Dieses verwöhnte Bubchen, Papas Liebling, keine Herausforderung hatte gehabt. Nur selbstverliebt. Sein Charakter hat sich entwickelt, weil er Gott vertraut hat und in diesen schwierigen Umständen war. Seine Talente hat er entwickelt. Und weil er Gott vertraut hat, war er für die zwei großen Momente, die da noch kommen sollten, vorbereitet. Und der erste Moment war, als der Pharao seinerseits zwei ihn sehr beunruhigende Träume hatte. Und jetzt fiel es dem Mundschenk ein, da war doch einer im Gefängnis, weil die anderen konnten alle diese Träume nicht deuten. Und dann haben sie mal ganz flugs den Josef geholt. Und da konnte Josef an diesem großen Tag vor dem Pharao, wo er scheinbar völlig unvorbereitet, schnell mal geholt, wupp, vor den Pharao geholt, gezahlt, aber er war nicht unvorbereitet. Er konnte so selbst sicher auftreten, weil er all die Jahre Gott vertraut hatte und weil er das Beste aus seiner Situation gemacht hatte. Deswegen konnte er so klar, selbstsicher und weise vor dem Pharao auftreten. Und er hat diese Träume nicht nur gedeutet, dass es erst 7 Jahre große Ernte gibt, riesige Erträge von Getreide, aber dann 7 Jahre Hungersnot. Und er hat nicht nur das gedeutet, sondern er hatte auch direkt eine Lösung parat. Doch Pharao, such dir einen, so müsst ihr das machen. So würde ich mir das vorstellen. Der Pharao sagt, ja, was soll ich mir einen suchen? Mach du das. Perfekt, oder? So wie du redest, merke ich, du hast Verstand. Du überblickst die Dinge. Und er hat ihn direkt eingesetzt für diese Aufgabe, aber nicht nur für diese Aufgabe, sondern sozusagen zum Vizepharao. Gibt es sowas? Damals gab es Vizepharao. Zweiter Chef von ganz Ägypten. Wow. Gerade noch in der grauen Zelle und jetzt zweiter Chef von Ägypten. Aber es sollte dann weitergehen. Es kam ein zweiter großer Tag für ihn. Und zwar nach den 7 Jahren begann die Hungersnot. Und alle kamen dann zu ihm, auch aus anderen Ländern. Und eines Tages, knieten 7 Hebräer vor ihm. Und er erkannte sie sofort. Sie erkannten ihn nicht. Für sie war der ägyptische Herrscher. Aber er erkannte sofort seine 10 älteren Brüder, die da vor ihm knieten und um Getreide gebettelt haben. Und auch an diesem zweiten großen Tag in seinem Leben konnte er das Richtige tun, weil er Gott vertraut hatte. Als sie plötzlich da standen, ja, sie standen nicht, sie knieten, weil sich sein Charakter gefestigt hatte, konnte er gut mit dieser Situation umgehen und hat nicht einfach nur schnell, ach, jetzt machen wir schnell ei, dai, dai, sondern er hat sie wirklich getestet. Er hat auf ganz geschickte Weise seine Brüder mit der Vergangenheit konfrontiert, mit diesem wunden Punkt. Und er hat es so eingefädelt, dass sie noch einmal die Chance gehabt hätten, den anderen, jetzt Lieblingssohn, den Benjamin, loszuwerden. Auf ähnliche Weise. Aber die Brüder haben diesen Test bestanden. Und dann hat er sich ihnen offenbart. Und dann hat er gesagt, ich bin Josef. Aber sofort gesagt, ihr braucht keine Angst haben. Denn Gott hat mich hierher geschickt. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich verkauft habt. Das ist ein Wort, oder? Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich verkauft habt, weil Gott hat mich hierher geschickt. Das konnte er nur sagen nach dieser langen Zeit, nachdem er so sich hat verändern lassen. Und so haben sie die ganze Familie nach Ägypten geholt, auch den Vater, und sie haben da gelebt. Und dann, als der Vater gestorben war, gab es nochmal eine kritische Situation. Die Brüder kamen zu ihm und sagten, wo, willst du dich jetzt rächen? Der Papa lebt nicht mehr. Und da sagt dann Josef zu ihnen, ihr habt es böse gemeint. Das war nicht toll, was ihr gemacht habt. Aber Gott hat es gut gemeint und gut gemacht. Und deswegen braucht er jetzt immer noch keine Angst zu haben. Und Gott hat dafür gesorgt, dass ich sozusagen die rechte Hand des Pharaos bin und auch euch beschützen kann. Ich weiß nicht, ob damals dann nach einigen Jahren schon die Minderheiten bedroht waren, aber ich bin in der Lage, sagt er jetzt, um euch zu beschützen. Und das ist gut so. Und das ist gut so. Was war gut und was war böse in der Geschichte? Das Böse ist ganz einfach zu analysieren. Jakobs Bevorteilung, das war die Wurzel von allem. Josefs arrogantes Verhalten, das war das Nächste. Natürlich der Hass und der Neid der Brüder und dann diese eine Tat, wo sie ihn verkauft haben. Aber was war gut? Alle wurden vom Hungertod bewahrt. Aber noch viel mehr, die ganze Familie wurde vor der Selbstzerfleischung bewahrt. Das sah nicht gut aus. Wenn dieses große Drama nicht passiert wäre, es wären viele kleinere und vielleicht mittelgroße Dramen passiert. Der Jakob, der Vater, hätte weiter durch seine Affenliebe zu den zwei jüngeren Söhnen ja diese giftige Atmosphäre unter den Brüdern befüttert. Er hat es irgendwie nicht geschnallt gehabt. Und er hätte es wahrscheinlich weitergemacht. Josef hätte ungehindert zu einem arroganten, selbstverliebten Narzissten werden können, der nicht nur keine gescheite Beziehung zu seiner Familie hatte, sondern wahrscheinlich auch spätere Ehen oder irgendwas in den Sand gesetzt hätte. Unfähig, sein Leben wirklich zu meistern. Und die Brüder, sie hätten sich weiter bemüht um die Liebe und Anerkennung des Vaters, aber es wäre umsonst gewesen. Und wahrscheinlich wären sie in Hass und Bitterkeit und vielleicht Grausamkeit geendet. Was war also gut? Aus all dem hat dieses große Drama sie herausgerissen. Und es war ein leidvoller, aber ein erfolgreicher Prozess. Es hat sie alle verändert. Und am Ende waren sie die Familie, die sie sich immer gewünscht hatten. Alle hatten es nicht toll gemacht. Alle wären in der Katastrophe geendet. Aber Gott, er hatte den Überblick und hat trotz der Schlechtigkeiten der Beteiligten etwas Gutes geschaffen daraus. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten und Leid um? Wie gehst du mit Schwierigkeiten und Leid um? Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Manche Dinge sind völlig anders. Jeder Einzelne ist verschieden von euch, die hierher sitzt. Und was für den einen sehr schwer ist, ist für den anderen vielleicht gar nicht so ein großes Problem. Aber trotzdem hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal echt schwierige Situationen erlebt und auch Leid, war mit Leid konfrontiert in irgendeiner Form. Und obwohl wir so verschieden sind, ist die Frage, was können wir von dem Josef lernen? Und ich denke, das eine ist, was wir von ihm lernen können, er war sicher verzweifelt, er hat sicher geschrien und gebetet, aber er hat irgendwann auch seine Situation akzeptiert und hat dann sein Möglichstes getan, um einfach die Situation zu verändern. Er hat sich nicht schmollend in die Ecke gesetzt, sondern er hat seine Möglichkeiten genutzt. Und wie wir ewig schon gesagt haben, er hat darin Gott vertraut. Das können wir von ihm lernen. Ich weiß nicht, ob dir jetzt bestimmte Situationen in den Sinn kommen in deinem Leben. Auch wenn ich schon öfter erzählt habe, aber ich erzähle nochmal von meinem Armtrümmerbruch vor 3 Jahren und habe mich jetzt nochmal gefragt, was war gut und was war schlecht daran. Natürlich war es schlecht. Ich konnte nicht bewegen, keine Gitarre spielen. Ganz tragisch. Längere Zeit. Und ich saß zu Hause rum, mir ging es nicht gut, hatte depressive Phasen. Aber doch hat Gott da an mir gehandelt und hat den Finger auf wunde Stellen gelegt. Gerd, was machst du, dein Engagement hier in der Gemeinde? Ist es für mich, für die anderen oder irgendwie vielleicht doch für dich? Solche Fragen kamen und denen musste ich mich stellen und es war gut, mich denen zu stellen. Dein Gitarrenspielen, ist das dein Gott, dein Götze? Warum machst du es? Welche Bedeutung hat es für mich? Er hat den Finger in die wunden Stellen gelegt und mich in einen Prozess hineingeführt, wo manche Dinge tiefer gingen und wo manche Dinge einfach mehr ich jetzt aus ihm herausnehmen kann, sehen kann. Es ging dann mit dem Knie weiter vor 2 Jahren und das ist auch noch nicht fertig. Da war da die Beweglichkeit eingeschränkt und ich bewege mich sehr gerne. Und da ist der Prozess weitergegangen. Aber Gott hat durch diese nicht so ganz schlimmen Sachen, ihr habt sicher schon schlimmere Sachen erlebt, aber an mir gewirkt, hat mich da weitergeführt. Wie bist du mit den Dingen umgegangen? Kannst du in manchen Dingen der Vergangenheit seine Handschrift jetzt erkennen, im Nachhinein? Kannst du ihm vertrauen, da wo du jetzt drin stehst? Vielleicht will ich Gott gerade heute ermutigen, ihm neu zu vertrauen in der Situation, in der du drinstehst. Die Bibel fordert uns auf, immer wieder neu zu vertrauen, weil Schwierigkeiten und Leid Gottes Handeln nicht verhindern können. Tim Keller in diesem Buch geht sogar so weit, folgenden Satz zu schreiben. Er sagt, es ist unmöglich, Gottes Pläne für uns kaputt zu machen. Er ist einfach zu groß. Er kann selbst große Sünden, wie das, was die Brüder getan haben, in einen Wandteppich einweben, in dessen Muster wie etwas Nützliches und Wertvolles sind. Gott ist in der Lage, die Dinge so zu lenken, dass das Schwierige irgendwie auch noch passt und auf einmal ein wunderschöner Wandteppich da ist. Sagen die Leute, das ist ein Kunstwerk. Aber das in Part sind, einzeln genommen sind die nicht so toll. Aber als Ganzes ist es ein Kunstwerk. Gott ist dazu in der Lage und du darfst ihm neu vertrauen. Auch dass keine Zufälle sind. Ich habe gezählt, in der Geschichte mussten mindestens 15 Zufälle passieren, dass Josef wirklich in Ägypten und letztendlich dann auch vom Pharao landete. Ja, wenn die Brüder nicht in die einsame Gegend gezogen wären, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht getraut, ihn zu verkaufen. Ja, wenn die Frau des Chefs da nicht so scharf auf ihn gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nicht im Gefängnis gelandet. Und Gefängnis nicht beim Pharao. Irgendwie hat alles zusammengepasst. Und Gott kann die Dinge auch in deinem Leben fügen. Und er tut Wunder. Und manchmal sind es offensichtliche Wunder, die haben wir hier in der Gemeinde auch schon erlebt. Dass Leute geheilt werden, dass sie auf ganz besondere Weise Hilfe erfahren. Könnten einige von euch was erzählen. Aber er tut auch Wunder auf eine Art, die sich lange hinzieht. Wo erstmal nichts passiert und am Schluss das erst offensichtlich ist. Das ist ein Wunder, dass diese Familie von Josef am Schluss in Einheit und Respekt miteinander gelebt hat. Das war ein ganz großes Wunder. Aber das hat viel Zeit gebraucht. Also es gibt zwei Arten, aber Gott tut Wunder. Ich komme zum letzten Punkt, der wahre Josef. Unser Josef in der Geschichte, er wurde verkauft, verlassen, verleumdet, ungerecht bestraft, saß am Schluss im Gefängnis, aber er hat sich verändern lassen und ganz am Schluss konnte er zu seinen Brüdern sagen, ey, ihr wart echt nicht toll, aber Gott hat es genutzt und ich kann jetzt meine Stellung nutzen, um euch wieder Gutes zu tun. Und in all dem ist er ein Sinnbild auf einen größeren. Und dieser größere, dieser wahre, der vollkommene Josef, der wurde von seinem eigenen Volk abgelehnt. Er wurde für 30 Silberlinge verkauft. Er wurde von seinen Freunden verraten, verleugnet und verlassen. Er wurde zum Tod verurteilt. Er schrie auch zu seinem Vater, ja, lass diesen Leidenskelch doch an mir vorbeigehen. Aber er sagte auch, dein Wille soll geschehen. Und so haben seine Feinde es richtig böse mit ihm gemeint, haben ihn gequält und getötet und im Sterben, das war das Schlimmste, war völlig von Gott verlassen, von seinem Vater. Aber Gott benutzte das alles, um den größten Beweis seiner Liebe zu zeigen. Um zu zeigen, dass er uns retten will und dass er uns liebt. Und jetzt sitzt Jesus zur Rechten Gottes und er ist in der Lage, uns zu helfen, uns zu beschützen. Dir zu helfen, dich zu beschützen. Jesus ist der wahre Josef. Jesus ist der Gott, der selbst gelitten hat. Und der Gott, der uns liebt. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, weil er dieses unbeschreibliche Leid, diese unbeschreibliche Verlassenheit durchlebt hat, deshalb ist er für uns der beste Ansprechpartner. Einfach in Sachen Leid und Schwierigkeiten. Deshalb ist er der Fachmann da. Und wir dürfen uns an ihn wenden. Und wir dürfen ihm in den Schwierigkeiten vertrauen. Und erwarten, dass er Dinge zum Guten lenkt. Seine Liebe ist das Sicherste, das es auf dieser Welt gibt. darauf ist echt Verlass. Und du darfst ihm deswegen vertrauen, weil das das Sicherste ist. Aber vielleicht fällt dir gerade das schwer. Ich habe 3 Schritte am Schluss, wo vielleicht jeweils einer für jemand passt von euch. Was schlage ich vor als nächsten Schritt? Das eine ist zu klagen, was ich am Anfang sagte. Vielleicht bist du noch nicht so weit zu sagen, ey, ich vertraue dir jetzt ganz doll. Sondern vielleicht musst du es erstmal rauslassen. Vielleicht ist das dein erster Schritt. Aber es ist gut, nicht in dieser Schleife hängen zu bleiben. Aber vielleicht, wie gesagt, der nächste Schritt. Oder vielleicht bist du noch ganz weit weg vom Christsein und du musst einfach mal einen kleinen Schritt gehen, zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich so gibt, dann zeig dich mir irgendwie, dass ich erkenne, dass du da bist und dass du handeln willst. Und vielleicht gibt es ein paar unter uns und ich denke, das trifft auf jeden Fall zu, die als nächsten Schritt sagen können, ich vertraue dir, Gott, für die Vergangenheit. Ich versöhne mich, ich gebe ab, was passiert war und ich vertraue dir in meiner aktuellen Situation, dass du mich da weiter durchführst, dass du mir hilfst und dass ich deine Handschrift neu erkennen kann. Klagen, einen Schritt gehen, neu vertrauen. Wir hören jetzt ein Lied, das heißt, wir beten für Segen. Und dann können den Text auch gleich vorne noch mitsehen. Und vorher spreche ich noch ein Gebet. Vielen Dank, Jesus, dass du der wahre Josef bist, dass du für uns gelitten hast. Vielen Dank, dass wir bei dir gut aufgehoben sind in Sachen Schwierigkeiten und Leid. Vielen Dank, dass du uns nicht unerhört lässt. Und danke, dass du jetzt jeden Einzelnen siehst und jede einzelne Situation, in der jeder steht. Und ich bitte für jeden, hilf jedem bei seinem nächsten Schritt. Vielen Dank. Amen.